Nun adieu, liebe Mama, ich kann nicht mehr schreiben. Bei Leben und Gesundheit, wie du immer sagst, bleibe ich noch 3 oder 4 Wochen hier und dann kann ich euch mündlich von München erzählen. Denn brieflich weiß ich nicht, womit ich anfangen soll. Aber es gefällt mir sehr gut, das kann ich sagen. Nur müsste man sich eine Köchin auf anständige Soßen dressieren. Siehst du, ich bin eine alte Frau, die das Leben hinter sich hat und habe nichts mehr zu erwarten auf Erden. Aber wenn zum Beispiel Erika später bei Leben und Gesundheit sich hierher verheiratete, so würde ich nichts dagegen haben, das muss ich sagen. Hier musste der Konsul wieder aufhören zu essen und sich lachend in das Sofa zurücklegen. Sie ist unbezahlbar, Mutter. Wenn sie heucheln will, ist sie unvergleichlich. Ich schwärme für sie, weil sie einfach nicht imstande ist, sich zu verstellen, nicht über 1000 Meilen weg. Ja, Tom, sagte die Konsulin. Sie ist ein gutes Kind, das alles Glück verdient. Dann las sie den Brief zu Ende. 2. Am Ende des April zog Frau Grünlich wieder im Elternhause ein, und obgleich nun abermals ein Stück Leben hinter ihr lag, obgleich das alte Dasein wieder begann, sie wieder den Andachten beiwohnen und am Jerusalemsabend Lea Gerhard vorlesen hören musste, befand sie sich ganz augenscheinlich in froher und hoffnungsvoller Stimmung. Gleich als ihr Bruder, der Konsul, sie vom Bahnhofe abgeholt hatte, sie war von Büchen gekommen, und mit ihr durch das Holstentor in die Stadt gefahren war, hatte er nicht umhin gekonnt, ihr das Kompliment zu machen, dass, nächst Clotilden, sie doch noch immer die Schönste in der Familie sei, worauf sie geantwortet hatte, »O Gott, Tom, ich hasse dich, eine alte Frau in dieser Weise zu verhöhnen.« Aber es hatte trotzdem seine Richtigkeit. Madame Grünlich konservierte sich aufs Vorteilhafteste, und angesichts ihres starken, aschblonden Haares, das zu beiden Seiten des Scheitels gepolstert, über den kleinen Ohren zurückgestrichen und auf der Höhe des Kopfes mit einem breiten Schildkrotkamm zusammengefasst war, angesichts des weichen Ausdrucks, der ihren graublauen Augen blieb, ihrer hübschen Oberlippe, des feinen Ovals und der zarten Farben ihres Gesichtes, hätte man nicht auf 30, sondern auf 23 Jahre geraten. Sie trug höchst elegante, herabhängende Ohrringe von Gold, die in etwas anderer Form schon ihre Großmutter getragen hatte. Eine lose sitzende Taille aus leichtem, dunklem Seidenstoff mit Atlasrevers und flachen Epaulett von Spitzen gab ihrer Büste einen entzückenden Ausdruck von Weichheit. Sie befand sich in bester Laune, wie gesagt, und erzählte donnerstags, wenn Konsul Buddenbrooks und die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, Konsul Krögers, Clotilde und Sesemi Weichbrot mit Erika zu Tische kamen, aufs Anschaulichste von München, von dem Biere, den Dampfnudeln, dem Kunstmaler, der sie hatte porträtieren wollen, und den Hofequipagen, die ihr den größten Eindruck gemacht hatten. Sie erwähnte im Vorübergehen auch des Herrn Permaneder, und gesetzt den Fall, dass Pfiffi Buddenbrook eine oder die andere Bemerkung darüber fallen ließ, dass so eine Reise ja recht angenehm sei, dass jedoch irgendein praktischer Erfolg sich nicht scheine eingestellt zu haben, so überhörte Frau Grünlich das mit einer unsäglichen Würde, indem sie den Kopf zurücklegte und trotzdem das Kinn auf die Brust zu drücken suchte. Übrigens eignete sie sich die Gewohnheit an, immer, wenn die Glocke der Windfangtür über die große Diele schallte, auf den Treppenabsatz zu eilen, um zu sehen, wer käme. Was mochte dies zu bedeuten haben? Das wusste wohl nur Ida Jungmann, Tonis Erzieherin und langjährige Vertraute, die hier und da etwas zu ihr sagte wie, »Tonichen, mein Kindchen, sollst sehen, er wird kommen. Er wird doch kein Dujak sein wollen.« Die einzelnen Familienmitglieder wussten der heimgekehrten Antonie Dank für ihre Heiterkeit. Die Stimmung im Hause bedurfte dringend der Aufmunterung. Und zwar aus dem Grunde, weil das Verhältnis zwischen dem Firmenchef und seinem jüngeren Bruder sich im Verlaufe der Zeit nicht gebessert, sondern in trauriger Weise verschlimmert hatte. Ihre Mutter, die Konsulin, die diesen Gang der Dinge mit Kummer verfolgte, hatte genug zu tun, zwischen den beiden notdürftig zu vermitteln. Ihren Ermahnungen, das Comptoir mit größerer Regelmäßigkeit zu besuchen, war Christian mit zerstreutem Schweigen begegnet, und diejenigen seines Bruders selbst hatte er mit einer ernsten, unruhigen und nachdenklichen Beschämung ohne Widerspruch über sich ergehen lassen, um dann während weniger Tage der englischen Korrespondenz mit etwas mehr Eifer obzuliegen. Mehr und mehr aber entwickelte sich in dem Älteren eine gereizte Verachtung gegen den Jüngeren, die dadurch nicht beeinträchtigt wurde, dass Christian ihre gelegentlichen Äußerungen ohne Gegenwehr und mit nachdenklich umherwandernden Augen entgegennahm. Thomas' angestrengte Tätigkeit, der Zustand seiner Nerven gestattete ihm nicht, mit Teilnahme oder Gelassenheit Christians eingehende Mitteilungen über seine wechselnden Krankheitserscheinungen anzuhören, und seiner Mutter oder Schwester gegenüber nannte er sie mit Unwillen die albernen Ergebnisse einer widerwärtigen Selbstbeobachtung. Die Qual, die unbestimmte Qual in Christians linkem Beine, war seit einiger Zeit mehreren äußerlichen Mitteln gewichen. Die Schluckbeschwerden aber kehrten noch oft bei Tische wieder. Und neuerdings war eine zeitweilige Atemnot, ein asthmatisches Übel hinzugetreten, das Christian während längerer Wochen für Lungenschwindsucht hielt und dessen Wesen und Wirkungen er seiner Familie mit gekrauster Nase in ausführlichen Beschreibungen mitzuteilen bemüht war. Dr. Grabow wurde zu Rate gezogen. Er stellte fest, dass Herz und Lunge recht kräftig arbeiteten, dass aber der gelegentliche Atemmangel auf eine gewisse Trägheit gewisser Muskeln zurückzuführen sei, und verordnete zur Erleichterung der Respiration erstens den Gebrauch eines Fächers, zweitens ein grünliches Pulver, das man entzünden und dessen Rauch man einatmen musste. Des Fächers bediente Christian sich auch im Comptoir, und auf einen Vorhalt des Chefs antwortete er, dass in Valparaiso jeder Comptoirist schon der Hitze wegen einen Fächer besessen habe. Johnny Thunderstorm, du lieber Gott! Als er aber eines Tages, nachdem er längere Zeit ernst und unruhig auf seinem Sessel hin und her gerückt, auch sein Pulver im Comptoir aus der Tasche zog und einen so starken und übelriechenden Qualm entwickelte, dass mehrere Leute zu husten begannen und Herr Markus sogar ganz blass wurde, da gab es einen öffentlichen Eklat, einen Skandal, eine fürchterliche Auseinandersetzung, die zum sofortigen Bruch geführt haben würde, hätte nicht die Konsulin noch einmal alles vertuscht, mit Vernunft besprochen und zum Guten gewandt. Es war nicht dies allein. Auch das Leben des Christian außerhalb des Hauses, und zwar meistens gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Dr. Giesecke, seinem Schulkameraden, führte, verfolgte der Konsul mit Widerwillen. Er war kein Mucker und Spielverderber. Er erinnerte sich wohl seiner eigenen Jugendsünden. Er wusste wohl, dass seine Vaterstadt, diese Hafen- und Handelsstadt, in der die geschäftlich hochachtbaren Bürger mit so unvergleichlich ehrenfester Miene das Trottoir mit ihren Spazierstöcken stießen, keineswegs die Heimstätte makelloser Moralität sei. Man entschädigte sich hier für seine auf dem Comptoirbock sesshaft verbrachten Tage nicht nur mit schweren Weinen und schweren Gerichten. Aber ein dicker Mantel von biederer Solidität bedeckte diese Entschädigungen. Und wenn es Konsul Buddenbrooks erstes Gesetz war, die Dehors zu wahren, so zeigte er sich in dieser Beziehung durchdrungen von der Weltanschauung seiner Mitbürger. Der Rechtsanwalt Giesecke gehörte zu den Gelehrten, die sich der Daseinsform der Kaufleute behaglich anpassten, und zu den notorischen Suitiers, was ihm übrigens jedermann ansehen konnte. Aber, wie die übrigen behäbigen Lebemänner, verstand er es, die richtige Miene dazu zu machen, Ärgernis zu vermeiden und seinen politischen und beruflichen Grundsätzen den Ruf unanfechtbarer Solidität zu wahren. Seine Verlobung mit einem Fräulein Huneus war soeben publik geworden. Er erheiratete also einen Platz in der ersten Gesellschaft und eine bedeutende Mitgift. Er war mit stark unterstrichenem Interesse in städtischen Angelegenheiten tätig, und man sagte sich, dass er sein Augenmerk auf einen Sitz im Rathause und zuletzt wohl auf den Sessel des alten Bürgermeisters Dr. Överdiek gerichtet halte. Christian Buddenbrook aber, sein Freund, derselbe, der einst entschlossenen Schrittes zu Mademoiselle Meyer de la Grange gegangen war, ihr sein Blumenbouquet gegeben und zu ihr gesagt hatte, oh Fräulein, wie schön haben Sie gespielt!« Christian hatte sich infolge seines Charakters und seiner langen Wanderjahre zu einem Suitier von viel zu naiver und unbekümmerter Art entwickelt und war in Herzenssachen so wenig wie im Übrigen geneigt, seinen Empfindungen Zwang anzutun, Diskretion zu üben, die Würde zu wahren. Über sein Verhältnis zu einer Statistin vom Sommertheater zum Beispiel amüsierte sich die ganze Stadt. Und Frau Stut aus der Glockengießerstraße, dieselbe, die in den ersten Kreisen verkehrte, erzählte es jeder Dame, die es hören wollte, dass Krishan wieder einmal mit der vom Tivoli auf offener, hellichter Straße gesehen worden sei. Auch das nahm man nicht übel. Man war von einer zu biderben Skepsis, um ernstlich moralische Entrüstung an den Tag zu legen. Christian Buddenbrook und etwa Konsul Peter Düllmann, den sein gänzlich daniederliegendes Geschäft veranlasste, in ähnlich harmloser Weise zu Werke zu gehen, waren als Amüseurs beliebt und in Herrengesellschaft geradezu unentbehrlich. Aber sie waren eben nicht ernst zu nehmen. Sie zählten in ernsthaften Angelegenheiten nicht mit. Es war bezeichnend, dass in der ganzen Stadt, im Club, an der Börse, am Hafen, nur ihre Vornamen genannt wurden. Krishan und Peter. Und Übelwollenden wie den Hagenströms stand es frei, nicht über Krishans Geschichten und Späße, sondern über Krishan selbst zu lachen. Er dachte daran nicht oder ging, seiner Art gemäß, nach einem Augenblick seltsam unruhigen Nachdenkens darüber hinweg. Sein Bruder, der Konsul, aber wusste es. Er wusste, dass Christian den Widersachern der Familie einen Angriffspunkt bot. Und es waren der Angriffspunkte bereits zu viele. Die Verwandtschaft mit den Överdiecks war weitläufig und würde nach dem Tode des Bürgermeisters ganz wertlos sein. Die Krögers spielten gar keine Rolle mehr, lebten zurückgezogen und hatten arge Geschichten mit ihrem Sohne. Des seligen Onkel Gotthold Missheirat blieb etwas Unangenehmes. Des Konsuls Schwester war eine geschiedene Frau, wenn man auch die Hoffnung auf ihre Wiedervermählung nicht fahren zu lassen brauchte. Und sein Bruder sollte ein lächerlicher Mensch sein, durch dessen Clownerien sich tätige Herren mit wohlwollendem oder höhnischem Lachen die Mußestunden ausfüllen ließen, der zu alledem Schulden machte und am Ende des Quartals, wenn er kein Geld mehr hatte, sich ganz offenkundig von Dr. Giesecke freihalten ließ. Eine unmittelbare Blamage der Firma. Die gehässige Verachtung, die Thomas auf seinem Bruder ruhen ließ und die dieser mit einer nachdenklichen Indifferenz ertrug, äußerte sich in all den feinen Kleinlichkeiten, wie sie nur zwischen Familienmitgliedern, die aufeinander angewiesen sind, zutage treten. Kam zum Beispiel das Gespräch auf die Geschichte der Buddenbrooks, so konnte Christian in die Stimmung geraten, die ihm allerdings nicht sehr gut zu Gesichte stand, mit Ernst, Liebe und Bewunderung von seiner Vaterstadt und seinen Vorfahren zu reden. Alsbald beendete der Konsul mit einer kalten Bemerkung das Gespräch. Er ertrug das nicht. Er verachtete seinen Bruder so sehr, dass er ihm nicht gestattete, dort zu lieben, wo er selbst liebte. Er hätte es viel lieber gehört, wenn Christian im Dialekt des Marcellus Stengels davon gesprochen hätte. Er hatte ein Buch gelesen, irgendein historisches Werk, das starken Eindruck auf ihn gemacht und das er mit bewegten Worten rühmte. Christian, ein unselbstständiger Kopf, der das Buch allein gar nicht ausfindig gemacht haben würde, aber eindrucksfähig und jeder Beeinflussung zugänglich, las es, in dieser Weise vorbereitet und empfänglich gemacht, nun gleichfalls, fand es ganz herrlich, gab seinen Empfindungen möglichst genauen Ausdruck, und fortan war das Buch für Thomas erledigt. Er sprach mit Gleichgültigkeit und Kälte davon. Er tat, als habe er es kaum gelesen. Er überließ seinem Bruder, es allein zu bewundern. 3. Konsul Buddenbrook kehrte aus der Harmonie, dem Lesezirkel für Herren, in dem er nach dem zweiten Frühstück eine Stunde verbracht hatte, in die Mengstraße zurück. Er durchschritt das Grundstück von hinten, kam rasch zur Seite des Gartens über den gepflasterten Gang, der zwischen bewachsenen Mauern hinlaufend den hinteren Hof mit dem vorderen verband, ging über die Diele und rief in die Küche hinein, ob sein Bruder zu Hause sei. Man solle ihn benachrichtigen, wenn er käme. Dann schritt er durch das Comptoir, wo die Leute an den Pulten bei seinem Erscheinen sich tiefer über die Rechnungen beugten, in sein Privatbüro, legte Hut und Stock beiseite, zog den Arbeitsrock an und begab sich an seinen Fensterplatz Herrn Markus gegenüber. Zwei Falten standen zwischen seinen auffallend hellen Brauen. Das gelbe Mundstück einer aufgerauchten russischen Zigarette wanderte unruhig von einem Mundwinkel in den anderen. Die Bewegungen, mit denen er Papier und Schreibzeug zur Hand nahm, waren so kurz und schroff, dass Herr Markus sich mit zwei Fingern bedächtig den Schnurrbart strich und einen ganz langsamen, prüfenden Blick zu seinem Sozius gleiten ließ, während die jungen Leute sich mit erhobenen Augenbrauen ansahen. Der Chef war in Zorn. Nach Verlauf einer halben Stunde, während der man nichts als das Kratzen der Federn und das bedächtige Räuspern des Herrn Markus vernommen hatte, blickte der Konsul über den grünen Fenstervorsatz hinweg und sah Christian die Straße daherkommen. Er rauchte. Er kam aus dem Club, wo er gefrühstückt und ein kleines Jeu gemacht hatte. Er trug den Hut ein wenig schief in der Stirn und schwenkte seinen gelben Stock, der von drüben stammte und dessen Knopf die in Ebenholz geschnitzte Büste einer Nonne darstellte. Ersichtlich war er bei guter Gesundheit und bester Laune. Irgendeinen Song vor sich hin summend kam er ins Comptoir, sagte »Morgen, meine Herren«, wiewohl es ein heller Frühlingsnachmittag war, und schritt auf seinen Platz zu, um mal eben ein bisschen zu arbeiten. Aber der Konsul erhob sich, und im Vorübergehen sagte er, ohne ihn anzublicken, »Ach, auf zwei Worte, mein Lieber.« Christian folgte ihm. Sie gingen ziemlich rasch über die Diele. Thomas hatte die Hände auf den Rücken gelegt, und unwillkürlich tat Christian dasselbe, wobei er dem Bruder seine große Nase zuwandte, die oberhalb des englisch über den Mund hängenden rotblonden Schnurrbartes scharf, knochig und gebogen zwischen den hohlen Wangen hervortrat. »Während sie über den Hof gingen«, sagte Thomas, »du musst mich mal ein paar Schritte durch den Garten begleiten, mein Freund.« »Schön«, antwortete Christian. Und dann folgte wieder ein längeres Schweigen, während sie links herum auf dem äußeren Wege an der Rokoko-Fassade des Portals vorbei den Garten umschritten, der die ersten Knospen trieb. Schließlich sagte der Konsul nach einem schnellen Aufatmen mit lauter Stimme, »Ich habe eben schweren Ärger gehabt, und zwar infolge deines Betragens.« »Meines?« »Ja. Man hat mir in der Harmonie von einer Bemerkung erzählt, die du gestern Abend im Club hast fallen lassen und die so deplatziert, so über alle Begriffe taktlos war, dass ich keine Worte finde. Die Blamage hat nicht auf sich warten lassen. Es ist dir eine klägliche Abfertigung zuteil geworden. Hast du Lust, dich zu erinnern?« »Ach, nun weiß ich, was du meinst. Wer hat dir denn das erzählt?« »Was tut das zur Sache?« »Dühlmann.« Mit einer Stimme selbstverständlich, dass die Leute, die die Geschichte etwa noch nicht kannten, sich nun ebenfalls darüber freuen können. »Ja, Tom, ich muss dir sagen, ich habe mich für Hagenström geschämt.« »Du hast dich für...« »Aber das ist denn doch...« »Höre mal«, rief der Konsul, indem er beide Hände, die Innenflächen nach oben, vor sich ausstreckte und sie mit seitwärts geneigtem Kopfe erregt demonstrierend schüttelte. »Du sagst, in einer Gesellschaft, die sowohl aus Kaufleuten als aus Gelehrten besteht, dass alle es hören können, eigentlich und bei Lichte besehen sei doch jeder Geschäftsmann ein Gauner. Du, selbst ein Kaufmann, Angehöriger einer Firma, die aus allen Kräften nach absoluter Integrität, nach makelloser Solidität strebt.« »Lieber Himmel, Thomas, ich machte Spaß. Obgleich, eigentlich...« fügte Christian hinzu, indem er die Nase krauste und den Kopf ein wenig schräg nach vorne schob. In dieser Haltung machte er mehrere Schritte. »Spaß! Spaß!« rief der Konsul. »Ich bilde mir ein, einen Spaß zu verstehen, aber du hast ja gesehen, wie der Spaß verstanden worden ist. Ich meinerseits halte meinen Beruf sehr hoch«, hat Hermann Hagenström dir geantwortet. »Und da saßest du nun, ein verbummelter Mensch, der von seinem eigenen Beruf nichts hält?« »Ja, Tom, ich bitte dich, was sagst du dazu?« »Ich versichere dich, die ganze Gemütlichkeit war plötzlich zum Teufel.
Die Leute lachten, als ob sie mir recht gaben. Und da sitzt dieser Hagenström und sagt fürchterlich ernst, ich meinerseits, der dumme Kerl. Ich habe mich wahrhaftig für ihn geschämt. Noch gestern Abend im Bett habe ich lange darüber nachgedacht und hatte ein ganz sonderbares Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schwatze nicht. Ich bitte dich, schwatze nicht, unterbrach ihn der Konsul. Er zitterte am ganzen Körper vor Unwillen. Ich gebe dir ja zu, dass die Antwort vielleicht nicht der Stimmung entsprach, dass sie geschmacklos war. Aber man sucht sich eben die Leute aus, zu denen man dergleichen sagt, wenn es schon einmal durchaus gesagt werden muss, und setzt sich nicht in seiner Albernheit einer so schnöden Abfertigung aus. Hagenström hat die Gelegenheit benutzt, uns, ja, nicht nur dir, sondern uns eins zu versetzen. Denn weißt du, was sein Ich meinerseits bedeutete? Solche Erkenntnisse verschaffen sie sich wohl im Comptoir ihres Bruders, Herr Buddenbrook. Das bedeutet es, du Esel!
Na, Esel, sagte Christian und machte ein verlegenes und unruhiges Gesicht. Schließlich gehörst du nicht dir alleine an, fuhr der Konsul fort.
Aber trotzdem soll es mir gleichgültig sein, wenn du dich persönlich lächerlich machst. Und womit machst du dich nicht lächerlich? Rief er. Er war blass, und die blauen Äderchen an seinen schmalen Schläfen, von denen das Haar in zwei Einbuchtungen zurücktrat, waren deutlich zu sehen. Eine seiner hellen Brauen hielt er emporgezogen, und selbst die steifen, lang ausgezogenen Spitzen seines Schnurrbartes hatten etwas Zorniges, während er mit hinwerfenden Handbewegungen seine Worte seitwärts vor Christians Füße hin auf den Kiesweg niedersprach. »Du machst dich lächerlich mit deinen Liebschaften, mit deinen Harlekiniaden, mit deinen Krankheiten, mit deinen Mitteln dagegen.« »Oh, Thomas«, sagte Christian, schüttelte ganz ernsthaft den Kopf und hob in etwas ungeschickter Weise einen Zeigefinger empor. »Was das betrifft, das kannst du nicht so ganz verstehen, siehst du? Die Sache ist die, man muss sozusagen sein Gewissen in Ordnung halten.« Ich weiß nicht, ob du das kennst. Grabo hat mir eine Salbe für die Halsmuskel verordnet. Gut. Gebrauche ich sie nicht, unterlasse ich es, sie zu gebrauchen, so komme ich mir ganz verloren und hilflos vor. Bin unruhig und unsicher und ängstlich und in Unordnung und kann nicht schlucken. Habe ich sie aber gebraucht, so fühle ich, dass ich meine Pflicht getan habe und in Ordnung bin. Dann habe ich ein gutes Gewissen. Bin still und zufrieden und das Schlucken geht herrlich. Die Salbe tut es, glaube ich, nicht, weißt du? Aber die Sache ist, dass so eine Vorstellung, versteh mich recht, nur durch eine andere Vorstellung, eine Gegenvorstellung aufgehoben werden kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach ja, rief der Konsul und hielt einen Augenblick seinen Kopf mit beiden Händen fest. Tu es doch! Handele doch danach, aber rede nicht darüber, schwatze nicht darüber. Lass andere Leute mit deinen widerlichen Finessen in Ruhe. Auch mit dieser unanständigen Geschwätzigkeit machst du dich lächerlich vom Morgen bis zum Abend. Aber das sage ich dir, das wiederhole ich dir, es soll mich kalt lassen, wie sehr du dich persönlich zum Narren machst. Aber ich verbiete dir, hörst du mich wohl? Ich verbiete es dir, die Firma in einer Weise zu kompromittieren, wie du es gestern Abend getan hast. Hierauf antwortete Christian nicht, sondern fuhr langsam mit der Hand über sein schon spärliches, rötlich-blondes Haar und ließ einen unruhigen Ernst auf dem Gesichte seine Augen haltlos und abwesend umherschweifen. Ohne Zweifel beschäftigte er sich noch mit dem, was er zuletzt gesagt hatte. Es herrschte eine Pause. Thomas schritt in stiller Verzweiflung daher. »Alle Kaufleute sind Schwindler, sagst du«, begann er von Neuem. »Gut. Bist du deines Berufes überdrüssig? Bereust du es, Kaufmann geworden zu sein? Du hast damals die Erlaubnis von Vater erwirkt.« »Ja, Tom«, sagte Christian nachdenklich. »Ich würde wahrhaftig lieber studieren. Auf der Universität, weißt du, das muss sehr nett sein. Man geht hin, wenn man Lust hat, ganz freiwillig, setzt sich und hört zu, wie im Theater.« »Wie im Theater. Ach, ins Café Chantant gehörst du als Possenreißer. Ich scherze nicht. Es ist meine vollkommen ernsthafte Überzeugung, dass das dein heimliches Ideal ist, beteuerte der Konsul, und Christian widersprach dem durchaus nicht. Er blickte gedankenvoll in der Luft umher.
Und du erfrechst dich, eine solche Bemerkung von dir zu geben, du, der du keine Ahnung, nicht einmal eine Ahnung davon hast, was Arbeit ist, der du dein Leben ausfüllst, indem du dir mit Theater und Bummelei und Narreteien eine Reihe von Gefühlen und Empfindungen und Zuständen verschaffst, mit denen du dich beschäftigen, die du beobachten und pflegen, über die du in schamloser Weise schwatzen kannst.
»Ja, Tom«, sagte Christian ein wenig betrübt und strich wieder mit der Hand über seinen Schädel, »das ist wahr. Das hast du ganz richtig ausgedrückt. Das ist der Unterschied zwischen uns, siehst du?«